Ich habe nicht einmal gegen Europa gekämpft, sondern immer für das Recht.
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Popp und liebe Mitstreiter an diesem großen Tag. Mein Thema ist natürlich umfassend und meine Hauptaufgabe besteht darin, das in einer guten Stunde eben vorzutragen. Also ich kann natürlich viele Aspekte nur skizzieren. Zunächst muss man schon sagen, was eine Republik ist. Und wir wollen ja eine Republik sein, Bundesrepublik Deutschland, aber ich sage es in aller Kürze. Die wesentlichen Schlagworte der Republik sind Freiheit, Recht, Staat. Diese Dinge gehören zusammen. Und dabei ist wesentlich für die Republik, dass die Republik eben eine Staatsform der allgemeinen Freiheit ist. Es geht um die Verwirklichung der Freiheit und die bedarf unabdingbar des Rechts. Aber es gibt kein Recht auch ohne einen Staat. Der Staat ist eben nichts anderes als die Einrichtung der Bürger zur Verwirklichung des gemeinen Wohls. Und das wird näher materialisiert im Recht. Was ist nun Freiheit? Der Kampf des vorigen Jahrhunderts schon und dieses Jahrhunderts erst recht geht um den Begriff der Freiheit. Auch meine Prozesse vom Bundesverfassungsgericht gehen im Wesentlichen um den Begriff der Freiheit. Ich bin relativ weit gekommen, aber noch nicht so weit, wie ich will. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht bereit, den Freiheitsbegriff so zu konzipieren, wie es das Grundgesetz geregelt hat und wie es eigentlich in der Welt gelten muss, ausweislich des Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Denn danach sind alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie, alle Menschen, also auch die Deutschen, Österreicher vielleicht auch, sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Das ist unser Weltrechtsprinzip und um das ist zu kämpfen. Und wenn das verwirklicht wird, geht's uns allen gut. Freiheit kann man, und das ist ja genau der Text des Grundgesetzes, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verletzt. Das Sittengesetz ist der Schlüsselbegriff unseres politischen Systems und Sie sehen sofort den Kantianismus. Ein Kantianismus, der sich im Übrigen ausweislich, ich sage es mal und werde hoffentlich nicht vom Pult gejagt, der großen Rede von Benedikt XVI. Jetzt in Berlin vor dem Bundestag eben überhaupt nicht wesentlich unterscheidet von dieser Lehre dieses Papstes. Wenn er anstelle von Gott Kant gesagt hätte, dann wäre es richtig gewesen alles. Aber diese Freiheit ist die politische Freiheit. Sie ist die Autonomie des Willens. Das heißt, der Wille ist aus sich selbst heraus Gesetz. Und nur der Wille kann Gesetze geben. Das sind alles Kantianismen. Und also kann das Gesetz, und das soll immer das Prinzip Recht verwirklichen, ich werde da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, kann sich eben nur verwirklichen eben durch den allgemeinen Willen des Volkes und dessen Erkenntnis muss bestmöglich organisiert sein. Also eins ist klar, der große, wenn man so will, Paradigmenstreit ist aber keiner in Wirklichkeit, sondern die große Auseinandersetzung geht darum, gründen wir unser Gemeinwesen auf Freiheit oder auf Herrschaft? Ja, und da ist für meine Antwort völlig eindeutig. Ja, ich kämpfe, solange ich mich schon mit Recht beschäftige, gegen die Herrschaft. Ja, denn die Herrschaft ist genau das Gegenteil von Freiheit. Und da kann man auch die Bibel zitieren, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn ich bin der Herr. Nicht, dass ich denke, ich will jetzt eine Predigt halten, das ist nicht, aber ich bin der Herr, da ist auch klar, wer gemeint ist. Unter den Menschen gilt das Liebesprinzip. Das Liebesprinzip, das nichts anderes ist als der kategorische Imperativ. Oder dann enger formuliert, nicht ganz philosophisch sauber in der Bergpredigt, die Lex Aurea. Es geht also um die republikanische Freiheit, in diesem Sinne, ich kann ja nur skizzieren, und nicht um die von Herrn Berger so trefflich angesprochene liberalistische Freiheit, die zum Neoliberalismus geführt hat, die mehr oder weniger jedem das Recht gibt, zu tun, was ihm beliebt, in seinem Interesse, koste es, was es wolle, ohne dass er an die anderen denkt. Und wenn es ihm gelingt, auch noch den Gesetzgeber auf seine Seite zu bringen, was ja wohl keine große Schwierigkeit ist, dann können wir genau diese Verhältnisse entwickeln, haben sie entwickelt, die wir eben haben. Dieses politische System der allgemeinen politischen Freiheit eben bedarf natürlich unabdingbar eben demokratischer Strukturen, also des demokratischen Prinzips, ist aber keine Demokratie. Das muss man ganz klar auseinanderhalten. Erstens gibt es hunderte von Begriffen von Demokratie, aber Demokratie ist ja seit den alten Griechen nicht gerade ein positives Wort, sondern das positive Wort ist Republik. Ja, aber natürlich kann man, wenn man Demokratie freiheitlich versteht und nicht herrschaftlich, mit dieser philologischen Fehlleistung, Demokratie heiße Herrschaft des Volkes. Nichts ist so falsch wie das. Also wenn man sie freiheitlich versteht, ist sie identisch mit der römischen Republik, also mit dem Prinzip Republik. Denn, ich meine, darf ich mal ein bisschen humanistisch werden, Kratein, griechisch, ja. Und ich meine, wer nicht griechisch hatte, altgriechisch kann es ja nachholen. Sie wollen ja auch sonst eine Menge lernen. Kratein heißt nun mal... nicht herrschen. Ich habe mir die Mühe gemacht, Aristoteles da genau durchzugucken und Platon, nirgends heißt das Herrschen in dem Zusammenhang, sondern Kratein heißt einfach die Wagen ziehen, die das Sagen haben, also das Volk hat das Sagen. Das ist Demokratie und dass das allzu leicht in ein fragwürdiges System führt, wie ich noch zeigen werde, ist sehr deutlich. Man muss also genau wissen, was man mit Demokratie meint. Das Grundgesetz kennt nur eine Republik, die Bundesrepublik Deutschland, und die muss ein demokratisches Prinzip haben. Das Wort Demokratie kommt im Grundgesetz nicht vor, wohl aber in den europäischen Verträgen, weil da schon niemand mehr versteht, was eigentlich mit Demokratie gemeint ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat, ich sag mal, meinen Kampf um das Recht auf Demokratie, den Anspruch auf Demokratie in einem ganz kleinen Ausschnitt zugestanden, gestützt auf Artikel 38 des Grundgesetzes, nämlich dahingehend, dass jeder Bürger einen Anspruch hat, dass das Parlament ihn überhaupt vertreten kann, also noch hinreichende Befugnisse hat. Hat aber nie festgestellt, dass es schon längst keine hinreichenden Befugnisse mehr hat, dass sie alle schon längst abgewandert sind in internationale Organisationen, insbesondere natürlich die Europäische Union. Und aber hat nicht explizit abgelehnt, bisher bis zum letzten Urteil vom 7. September, abgelehnt die Konsequenz, dass wenn der Bürger ein Recht auf Demokratie hat, dass er natürlich auch das Recht hat, dass seine Vertreter, wie jeder Vertreter, ihre Grenzen einhalten. Das heißt, dass sie sich im Rahmen jedenfalls des Kerns der Verfassung, des Grundgesetzes bewegen. Sozusagen ein Anspruch auf Rechtmäßigkeitskontrolle. Ich meine nur den Anspruch auf Kontrolle dessen, dass der Kern der Verfassung, die Strukturprinzipien der Verfassung eingehalten werden. Es ist explizit nicht anerkannt worden. Auch das Recht auf Recht, das jeder Bürger aus der politischen Freiheit hat, dass er nämlich einklagen kann, dass die Grundprinzipien des Rechts eingehalten werden, wird nicht zugestanden, genauso wenig. Und das ist schicksalhaft für uns. Deswegen werden wir genau das erleben, was die Vorredner alle vorgetragen haben, nämlich das schicksalhafte Recht auf Stabilität. Ein gewisser Ludwig Erhard, den Namen hat vielleicht schon jemand mal gehört, der mal irgendwie in Nürnberg war, der hat gesagt, wir brauchen ein Recht auf Stabilität. Dieses Recht gibt es im Artikel 14 der Eigentumsgewährleistung, aber es hat das Bundesverfassungsgericht objektiv anerkannt. Die Eigentumsgewährleistung verpflichtet zu einer Stabilitätspolitik, aber der Bürger, wir Untertanen, haben nicht das Recht, das einzuklagen. Das ist ja kein subjektives Recht und uns fehlt der Rechtsschutz. Und das ganze Urteil jetzt vom 7. September über den Euro-Rettungsschirm ist dadurch gekennzeichnet, dass kein Rechtsschutz gegeben wurde. Durch nichts hat das Bundesverfassungsgericht diese Euro-Rettungspolitik ins Recht gesetzt und hat die gebilligt, wie es in Zeitungen steht. Durch nichts, mit keinem Wort. Es hat die zentralen Anträge überhaupt nicht entschieden. Die hätten, die gezwungen hätten, die Bail-out-Frage, man darf nicht für andere Staaten haften müssen, zu entscheiden. Das haben sie eben vermieden. Sie haben einfach geschwiegen dazu. Ich habe einen neuen Antrag gestellt. Sie mögen endlich mal die Verfassungsbeschwerde entscheiden, über die sie einen Schauprozess veranstaltet haben am 5. Juli in Karlsruhe. Also das ist eine kurze Skizze. Und natürlich muss der Staat ein Rechtsstaat sein. Es geht um die Verwirklichung des Rechts. Es gibt aber kein Recht, das nicht freiheitlich gegründet ist, also demokratisch. Es gibt auch kein Recht, das nicht berücksichtigt das soziale Prinzip, also den hinreichenden Ausgleich, wenn man so will, von Arm und Reich. Ich sage dazu noch was. Man darf eben Demokratie nicht etwa verwechseln, was ein ganz großes Problem in der politischen Diskussion ist, mit der Mehrheitsherrschaft. Durch nichts und niemand, der sich mit Recht wirklich beschäftigt, wirklich meine ich, ja, oder gar mit der philosophischen Grundlage des Rechts, hat behauptet, dass irgendeine Mehrheit das Recht hat, die Minderheit zu beherrschen. Ja, und das, aber so wird der Bundestag geführt. Nein, es ist ein ganz anderes Prinzip maßgeblich und das entscheidend wird auch übersehen. Ich sagte es, es geht um die Erkenntnis des Rechts. Ja, die Gesetzgebung hat keine andere Funktion, als zu erkennen, was Recht ist. Ein kognitivistischer Prozess, kein dezisionistischer, um das mal so latinisiert zu sagen. Das heißt, es geht um die Erkenntnis, dass man für die Erkenntnis natürlich diejenigen braucht im Parlament, die erkenntnisfähig sind. Ja? Also, ich denke als allerletztes an Professoren. Die Erkenntnisfrage ist eine Charakterfrage in erster Linie. Ja, dass man unabhängig bleibt. Und wer, die Professoren, wir haben es gehört, sind ja in so hohem Maße bestechlich geworden, systembestechlich insbesondere, aber darüber hinaus, dass das in keiner Weise mehr gewährleistet ist. Die Universität hat ihre Unabhängigkeit verloren, die Gerichte haben die Unabhängigkeit weitestgehend verloren. Wer ist eigentlich noch unabhängig? Darum bemühen wir uns. Nur dann kann es zu Erkenntnissen kommen. Es geht also um Erkenntnis dessen, was wahr und was richtig ist. Das muss man natürlich sehr genau auch wissenschaftstheoretisch unterscheiden. Die Wahrheit ist die bestmögliche Annäherung, nach meiner Auffassung, Popper und andere, an die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, gerade die ökonomische, muss erkannt werden. Und die wird natürlich einfach fingiert und vorgeheuchelt, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Und nur dann kann man feststellen, was dann das richtige Gesetz ist zur Bewältigung der Wirklichkeit. Also die Richtigkeitsfrage baut sich auf die Wahrheitsfrage auf und ist sehr eingebunden in das gesamte Rechtssystem, die unverrückbaren Prinzipien, wie insbesondere natürlich die Strukturprinzipien, Rechtsstaat, Demokratie, Sozialstaat, Bundesstaat und natürlich auch die Menschenrechte, Grundrechte und die vielfältigen internationalen Verträge. Es ist also sehr schwer, im Einzelnen auszumachen, was ist richtig. Dass die Parlamentarier es nicht können, hat ja Panorama gerade wieder vorgeführt. Wenn man über schicksalhafte Verträge oder Gesetze entscheidet und nicht einmal weiß, um welche Summen es geht, ja, dann brauchen wir da überhaupt gar nicht mehr irgendwas zu erhoffen, dass da irgendwie sachgerechte Politik gemacht wird. Leider wird das auch vom Bundesverfassungsgericht nicht mehr unterstützt. Parlamentarismus ist unbedingt nötig, aber es ist genau die Erkenntnis auch. Wir müssen also die wählen, die der Erkenntnis fähig sind, also eine republikanische Aristokratie, ich meine vor allem im charakterlichen Sinne, und die Parteien machen es uns unmöglich, ja? Es ist unmöglich, wenn man eine der etablierten Parteien wählt. Auf die richtigen zu stoßen und es ist eine Negativauslese, angesichts der hohen Maßstäbe, die ich ansetze, der notwendig hohen Maßstäbe, ja, das kann nicht anders sein, das ist die schwerste Aufgabe Politik, das bleibt einfach so, ist es natürlich eine Negativauslese, ist ja nicht meine Erfindung, Robert Michels hat das bekannteste Buch 1911 dazu geschrieben, niemand, der irgendwann mal zur Ehrlichkeit gefunden hat, also kein Amt mehr hat, der Verstand kommt mit dem Amt, so bei Richard von Weizsäcker, bei Roman Herzog und so weiter, weil niemand hat bisher das bestritten, dass die Lage einfach so ist. Und dann kommen Strukturen dazu, die alle abhängen von dem verfassungswidrigen Wahlsystem, das wir haben, das hat Karlsruhe immer gestützt hat, nämlich das Verhältniswahlsystem mit der Sperrklausel 5%. Das führt zwingend zum Parteienstaat. Niemand bestreitet das. Und da, mit dem Parteienstaat, mit diesem Wahlsystem, haben wir schon eigentlich unser Wahlrecht verloren. Damit ist die Wahl genau genommen schon bedeutungslos. Ja? Ich will jetzt keinen großen Vorschläge machen, wie man das ändern könnte. Natürlich ein anderes Wahlsystem, meinetwegen Mehrheitswahlsystem. Das Wichtigste ist, dass wir bekämpfen die Korrumpierbarkeit der Abgeordneten. Die erste Forderung wäre, dass ein Abgeordneter nur eine Legislaturperiode im Parlament sitzen kann. Wir haben genug Menschen, die fähig sind und die allemal fähiger sind als die uns jetzt vertreten, also die Koch-Berins und andere in den Parlamenten. Hier im Saal. Ja, wenn dieser Saal mal die Aufgabe für eine gewisse Zeit übernehme, würde es uns sicherlich besser gehen. Also die Republik als Rechtsstaat muss demokratisch und sozial sein, aber es gehört dazu unabdingbar nicht nur die Freiheit, sondern auch das Eigentum. Das ist nicht dasselbe. Es gibt keine Eigentumsfreiheit, es gibt nur das Eigentum. Und Eigentum heißt eben nicht Kapitalismus, ja, sondern es heißt Selbstständigkeit jedes Menschen, Bürgerlichkeit jedes Menschen. Und Bürgerlichkeit heißt in erster Linie Bildung. Und dabei meine ich nicht Fertigkeiten, Ausbildung, um mit dem Computer umzugehen zu können, sondern Bildung im humanistischen Sinne, mir sei es verziehen, also Charakterbildung in erster Linie, die uns überhaupt in der Universität, in der Schule auch gar nicht mehr gelingt. Was braucht man dafür? Man könnte was dazu sagen bei Gelegenheit. Das ist Bildung und natürlich auch Besitz. Besitz im Sinne von Eigentum. Ich will jetzt nicht die Unterscheidung von Eigentum und Besitz hier im Einzelnen vorführen. Jeder muss so viel haben, dass er unabhängig ist, innerlich unabhängig, denn der Bürger muss sich ja der Freiheit befleißigen. Der Bürger muss nicht nur äußerlich konsumfrei sein, sondern er muss äußerlich frei sein, unabhängig von eines anderen nötigender Willkür, um der inneren Freiheit willen. Und die innere Freiheit ist genau, hat ihr Gesetz in dem Sittengesetz, das ich nannte, in dem Prinzip der Brüderlichkeit, in dem Prinzip der Liebe, also das nennt Kant eben die Sittlichkeit. Um dessen fähig zu sein, um nicht also gerade so überleben zu können und sich zu beugen dem, dass ihm vielleicht noch ein bisschen mehr an Hartz-IV-Mittel gegeben werden und nicht noch viel weniger. Aus dem Grunde muss er selbstständig sein. Also unsere Verteilung, wie ja schon die Vorredner bestens vorgeführt haben, die Verteilung gelingt ja überhaupt nicht. Die Verteilung im Sinne eines republikanischen Gemeinwesens ist verloren gegangen. Ich sage dazu noch was. Und es gibt also nicht nur richtigerweise ein Recht am Eigentum, das geschützt werden soll und nicht mehr geschützt wird. Das Vermögen ist natürlich Eigentum, so nicht nur das Bankvermögen, sondern insbesondere die kleinen Vermögen, Pensionen, Renten, Sozialansprüche, Krankenversicherungsleistungen und so weiter. Das ist Eigentum. Das wird ja nicht mehr geschützt gegenüber der Verfall eben unserer Vermögensverhältnisse insgesamt. Nicht nur das Recht am Eigentum, sondern auch das Recht auf Eigentum. Es gibt auch ein Menschenrecht auf Eigentum, das jeder einklagen kann, das hinreichende Eigentum, die hinreichende Teilhabe an dem insgesamt vom Volk erarbeiteten Vermögen, also realwirtschaftlich gedacht und natürlich nicht kapitalwirtschaftlich. Es gehört unabdingbar auch dazu natürlich, dass die kleine Einheit, ich komme darauf noch, jetzt wird uns ja propagiert, insbesondere auch natürlich von Angela Merkel und anderen, wir können nur noch leben im großen Staat. Der Großstaat Europa, nur der kann sich behaupten gegen die USA, gegen China, Indien, Brasilien. Russland ist natürlich absolut irrig. Ich denke, die Schweiz gibt es noch, hier sind einige Schweizer. So groß ist ja die Schweiz nicht, nur sie ist eine der wettbewerbsfähigsten Staaten dieser Welt. Trotz der UBS-Maßnahme, die ich jetzt nicht näher diskutieren kann. Und Singapur ist auch nicht so groß, ist, glaube ich, im Augenblick der wettbewerbsfähigste Staat der Welt. Also die kleine Einheit hindert ja Wohlstand in gar keiner Weise. Es ist reine Propaganda, dass wir den Großstaat brauchen, um überleben zu können. Genau das Gegenteil ist richtig. Überleben heißt für uns als Menschen, dass wir frei sein können. Und Freiheit, ich habe die Kriterien genannt, ist überhaupt nur möglich, demokratisch, in kleinen Einheiten. Und da muss Deutschland ist schon recht groß, aber es föderalisiert. Das mag ja gerade noch gehen in Deutschland, weil ja die Deutschen auch ein Volk sind, ausweislich ihrer Sprache und ihrer Geschichte und aus anderen Gründen. Ich muss weiter eilen. Warum ist uns die Republik verloren gegangen? Warum haben wir sie gar nicht ernsthaft versucht? Trotz der Verfassung. Und das natürlich, das liegt an den Gesetzen, die im Einzelnen gegeben wurden, insbesondere natürlich das Wahlrecht. Es ist vor allem der Parteienstaat. Der Parteienstaat ist die Verfallserscheinung der Republik. Immer schon im alten Rom, im Sinne der Verfallslehren des Aristoteles. Die Aufgabe der Politik ist nur eins, die Verwirklichung des Rechts. Wenn das Recht verwirklicht wird, geht es uns allen gut. Das Gegenstand des Rechts, Zweck des Rechts, ist das gute Leben aller, nicht Allahs, aller in der allgemeinen Freiheit. Und die Politik muss ausübende Rechtslehre sein, sagt Kant dazu. Völlig richtig. Es geht in der Politik, republikanisch konzipiert, nicht um die Macht. Ja, nicht weder um die Macht nach innen noch um die Macht nach außen, sondern es hat niemand das Recht, andere zu beherrschen, sondern es geht um Sicherheit der Menschen, um Ordnung der Menschen. Und zur Sicherheit gehört natürlich der Wohlstand für alle. Der Wohlstand für alle, Ludwig Erhard, das gebietet das Sozialprinzip. Und aus dem Grund, darum geht es natürlich auch um die Geldsicherheit und die Währungssicherheit, dass wir durch das Geldsystem, wie gerade vorgetragen wurde, insbesondere von Herrn Senf, dass wir durch das Geldsystem ausgebeutet werden. Das ist keine Sicherheit. Ich nannte schon das Recht auf Stabilität. Politik ist notwendigerweise Sache aller Bürger, nicht etwa nur Sache weniger, die sich da irgendwie in irgendeinem System nach vorne gedrängt haben oder nach vorne geschoben wurde durch unsichtbare Kräfte, die man im Einzelnen nicht nachweisen kann, sondern Politik muss da sein Sache aller Bürger. Ja, der Bürger ist durch politische Freiheit, wie gesagt, gekennzeichnet. Und das habe ich kurz angesprochen. Wir müssen eben die Ämterbesetzung völlig neu regeln, wie ich das angesprochen habe. Der Parteienstaat mit seiner Fraktionierung, mit seiner eigenartigen Auslese der Amtswalter, die ja alles wie eine Krake besetzen in allen Ämtern, auch in den Gerichten, nicht nur im Bundesverfassungsgericht, natürlich im Parlament sowieso und in der Exekutive. Das ist das große Problem. Und eine neue Dimension, ja, haben wir seit der Europäisierung unserer Lebensverhältnisse, nämlich, dass wir in der wesentlichen Politik, und alle wesentliche Politik ist heutzutage Europapolitik, ja, dass wir in der wesentlichen Politik keine Opposition mehr haben. Ja, wenn man schon ein demokratistisches Gemeinwesen hat, also das nicht demokratisch ist, dann ist das Mindestmerkmal, was noch bleiben muss, eben die, wie es ja Karl Raimund Popper gelehrt hat, dass es eine Opposition gibt. Eine Opposition stellt eine Alternative der Politik dar. Wir sind hier Opposition, aber wir sind ja nicht im Bundestag vertreten im Augenblick. Das kommt erst noch. Also wir haben eine Parteienoligarchie, die ein gewisses Gegeneinander vorspielt. Da ist ja nun nichts ernst zu nehmen daran, aber die eben gemeinsam eine bestimmte verheerende Politik eben vertreten. Wir haben einen ganz neuen Dualismus, nämlich den Dualismus zwischen der Parteienoligarchie, der politischen Klasse, zu der die Medien natürlich auch gehören, weitestgehend, nicht alle, und nicht alle, schon gar nicht alle Journalisten, ja, muss man sehr genau unterscheiden. Es befindet sich in einem Gegensatz zu der Bürgerschaft. Wir haben einen Gegensatz, wieder mal die Beherrschung, was ja gerade zu einem soziologischen Gesetz entspricht, dass sich immer Eliten bilden, die eben sich distanzieren von den Beherrschten, also ein Gegensatz der Bürgerschaften, der Völker zu den politischen Klasse. Und die hat ihre Macht ganz entscheidend verstärkt durch die Internationalisierung, durch die Bündnisse und Absprachen auf internationaler Ebene. Dazu kommt natürlich auch noch die Parteienfinanzierung und viele andere Aspekte, die ich im Augenblick nicht näher ansprechen kann aus Zeitgründen. Ganz wesentlich natürlich gehört zu der Oligarchie, unter der wir leben, die Medienmacht. Es ist überhaupt nicht gelungen, ein demokratisches Medienwesen aufzubauen, entgegen dem Artikel 5 des Grundgesetzes. Die Medien befinden sich in ganz wenigen Händen, sind ganz wenige Unternehmer, die haben das Sagen, und dass die Journalisten und Redakteure ihren Beruf haben wollen, ihre Anstellung haben wollen, das kann man ja nur wirklich gut verstehen. Da brauchen wir neue Rechte. Jeder Journalist muss ein Recht haben, dass er seinen Artikel in dem Medium unterbringen kann. Ja? So wie er ihn versteht und wie er es verantworten kann, wie es seinem Gewissen entspricht. Und da darf er nicht seine Stellung verlieren. Und da brauchen wir vielleicht ganz andere Eigentumsstrukturen. Also die schlechteste Entwicklung hat das Medienrecht genommen, was ja in den Universitäten noch so gut wie überhaupt nicht gelehrt wird. Das kommt noch hinzu. Eine ganz wesentliche, schmerzliche Beeinträchtigung der Politik in der Republik, also eine Verletzung, ist der Internationalismus und der Europäismus. Niemand wird etwas gegen internationale, völkerrechtlich geregelte Zusammenarbeit sagen. Das ist eine Pflicht in meinen Augen. Ja, das Miteinander der Völker, das friedliche Miteinander der Völker kann nur gesichert werden durch Recht, durch Verträge. Das ist ganz klar. Aber es kann ja nicht bedeuten, dass die Völker entmachtet werden, dass nur noch internationale Organe bestimmen, was geschieht, die schlechterdings fern sind von jeder demokratischen Kontrolle, von jeder demokratischen Legitimation. Am schlimmsten ist das durch den Europäismus. Ja? Es gibt ja auch Staatschefs, die den Europäismus richtig angreifen, wie Václav Klaus in Tschechien. Deswegen ist er auch im Wesentlichen entmachtet worden. Seine Amtszeit geht ja bedauerlicherweise zu Ende. Aber die Tendenz zum internationalen Großstaat, die ist massiv. Und sie hat natürlich, sie verwirklicht die Interessen des Kapitals im hohen Maß, wie wir schon gehört haben. Die haben das alles bewirkt. Man muss einfach mal die Entwicklung in jüngerer Zeit sehen. Wir haben ja gehört, dass die Anlagemöglichkeiten vergrößert werden müssen, dass man die möglichst weit fassen muss und dass die ganzen Dinge, die ja gerade in der Geldtheorie hier vorgetragen wurde, nur möglich sind durch die Internationalität des Kapitalverkehrs. Nur Völker, die demokratisch verantwortet sind, haben eine Chance, wenn sie nicht allzu groß sind, eben die nötigen Regeln für das Kapital zu setzen. Durch nichts tut es dem Gemeinwohl gut, wenn das Kapital international agieren kann. Ich werde zu dem wirtschaftlichen Teil dazu noch etwas zu sagen versuchen. Es sind ja in jüngerer Zeit erst entstanden, ganz wichtig geworden, die Welthandelsorganisation, WTO, seit 1.1.95 wirksam und damit verbunden, auch seit 1994 erst wirklich relevant, die grenzenlose Kapitalverkehrsfreiheit. Ja, dass die Staaten ist die Möglichkeit genommen, dass den Kapitalverkehr, das Kapitalgeschehen zu regeln, so wie es gesagt wurde. Man wollte ja noch viel weiter gehen durch das multinationale Abkommen für Investitionen, das allerdings an ATTAC in Frankreich gescheitert ist. Dabei sollte ja noch der Kapitaleinsatz mit durch Schadenersatzansprüche gegen die Völker gesichert werden. Aber wir sind fast genauso weit. Es ist so gut wie unmöglich, Kapitalmächte wirksam einzuschränken mit der lächerlichen Drohung, wir gehen nach London. Ja? Dann sollen sie auch nach London gehen, denn interessieren sie uns nicht mehr. Wir werden doch wohl noch ein Kreditinstitut organisieren können, staatlich, für den Geldverkehr. Oder vielleicht zwei, drei Kreditinstitute, die also eine andere Geldwirtschaft machen. Das ist doch, warum lässt man sich durch solche Dinge in irgendeiner Weise bedrohen? Dieser Europäismus bedeutet, ich kann das nur schlagwortartig sagen, Entdemokratisierung, Entrechtlichung, Entsolidarisierung. Und ein ganz wesentliches Vehikel dafür ist die Währungsunion, die ich aus solchen grundsätzlichen Erwägungen wegen der allgemeinen Freiheit eben seit 1993, also 1992, Maastricht-Vertrag, bekämpfe mit, wie Sie wissen, sehr begrenzten Erfolg. Aber mit gewissem Erfolg. Dass man jetzt zum offenen Rechtsbruch übergegangen ist, zum offenen Rechtsbruch, was niemand mehr bestreiten kann, No-Bail-Out-Klausel verletzt, die Disziplinierungsregeln verletzt, die Regelung der Europäischen Zentralbank verletzt, da übergeht und das Gericht keinen Rechtsschutz dagegen gibt, sich verschweigt, ist Endzeitsituation. Und mit der Alternativlosigkeit solcher Politik muss Deutschland mal wieder den Endsieg erobern. Aber noch noch können wir ein wenig dagegen sagen, ein wenig, wir werden vielleicht verschwiegen, das ist ja auch ganz gut, wenn man politisch wirklich relevant wird, muss man sich um sein Leben fürchten. Das ist ja deutlich gemacht worden mit dem Hinweis auf Alfred Herrhausen. Aber das ist ja das Beste, was einem persönlich geschehen kann, dass man gar nicht zur Kenntnis genommen wird. Aber ganz im Sinne des Erfinders ist es natürlich auch nicht. Es geht ja nicht mehr darum, den Anfängen zu wehren. So habe ich mal angefangen vor vielen Jahren. Anfängen wehren. Wir sind ja weit fortgeschritten im Verfall der Republik, in dem Weg zur Diktatur. Die Strukturen der Europäischen Union sind jetzt schon gut vorbereitet, strukturell, für die Diktatur. Und dass unsere Abgeordneten im Europaparlament sich dagegen nicht wehren werden, versteht sich, die haben eben andere Sorgen, falls sie überhaupt mal an der Sitzung teilnehmen. Ja, das ist auch noch eine Sache. Ich komme schon zu dem ganz großen Problem der Wirtschaft in der Republik. Es versteht sich, dass eine Wirtschaft eine Volkswirtschaft überhaupt nur in ein republikanisches System hineinpasst, wenn verwirklicht wird die Einheit von Volk, Staat und Wirtschaft. Ja, die Volkswirtschaft muss eine Wirtschaft des Volkes sein. Es geht nicht auf, dass die Wirtschaft globalisiert ist, internationalisiert ist und dementsprechend in entsprechenden Händen dann sich befindet, die weltweit wirksam sind, Milliardäre werden, mehr und mehr, diese Wirtschaft, die globalisierte Wirtschaft, sich natürlich der demokratischen Ordnung entzieht. Und damit ist sie eben nicht mehr freiheitlich. Sie ist vielleicht im friedmännischen Sinne liberal, neoliberal, aber Sie haben das ja sehr gut vorgeführt, was davon zu halten ist, von dieser monetaristischen Lehre, die hat uns ja ganz außerordentlich geschadet und die Politik bis hin zur Konzeption der Europäischen Zentralbank ist ja dem Monetarismus Friedmanns gefolgt und hat also Alternativen oder andere Denkweisen möglichst ausgeschaltet, obwohl Friedmann ja sogar ein Buch geschrieben hat über die Freiheit. Ja? Also das ist eine seltsame Freiheit. Die Freiheit der Bürger meint er da nicht. Die Bürger sind degradiert, wie gesagt, wieder einmal degradiert zu Untertanen. Die internationale Wirtschaft entzieht sich schlicht und einfach mit all ihren Instrumenten der demokratischen Kontrolle. Und ohne Demokratie gibt es auch keine soziale Realisation. Letztlich trägt die breite Bevölkerung, die ja nicht reich zu sein pflegt, den Schaden insgesamt, nicht nur über die Steuern. Es wird nicht so weit kommen, dass die Staatsschulden durch Steuererhebung finanziert werden. Die Sorgen muss man nicht haben. Es ist völlig unmöglich, diese Staatsschulden in irgendeiner Weise zurückzuzahlen und zu reduzieren. Die Währungsreform ist völlig alternativlos in absehbarer Zeit. Es wird nicht sehr lange dauern. Und das wird natürlich eine ganz große Enteignung sein. Sowohl Inflation ist Enteignung als auch Währungsreform ist eine Enteignung. Wir kennen das in Deutschland. Und die ist ja völlig ausweglos, wenn man sich die Schuldenlage im Einzelnen anguckt und die exponentiell steigenden Schulden aufgrund des ganzen Zinses- und Zinseszinssystems. Damit geht der Neoliberalismus zerstört wegen seiner Internationalität die Solidarität. Es gibt keine weltweite Solidarität, schon gar nicht wegen der mangelnden Homogenität der Menschen. Die Solidarität gibt es nun mal nur in kleinen Einheiten und allenfalls in Völkern. Es gibt eine hinreichende Solidarität in Deutschland, obwohl es den Bayern, habe ja einen Lehrstuhl in Bayern, und bin ich auch sehr dankbar und trage das Geld, was ich verdiene, nach Berlin. Berlin hat es nötig, trage dabei. Also die Bayern sind nicht nur begeistert vom Finanzausgleich in Deutschland. Und ich denke, die Baden-Württemberger, also Schwaben und die Hessen auch nicht. Also es ist ja auch in Deutschland wäre natürlich ohne ein bundesgesetzlich gesichertes Sozialsystem, was ja ein ganz großes Verteilungssystem ist, wäre in Deutschland natürlich auch die einheitliche Währung gar nicht möglich. Und genau dieses Modell Deutschlands, Finanzausgleich, das strebt man natürlich auf europäischer Ebene auch an und mit allen Mitteln will man das Scheitern des Euro, nicht der Erfolg, ist der Hebel jetzt politisch die Konvergenz, die gesetzliche Konvergenz, soziale Konvergenz herbeizuzwingen. Aber es wird die Länder, die also beitragen, völlig überfordern. Es wird zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft führen. Wobei mir auch völlig klar ist, dass der Kapitalismus alleine schon in solche Konjunkturen natürlich hineingerät und dass das völlig unausweichlich ist. Es geht nur darum, dass wir in der Situation, die auf uns zukommt, gewappnet sind, politisch gewappnet sind. Das ist die Frage, denn die wirtschaftliche Instabilität wird natürlich die politische nach sich ziehen. Auf jeden Fall. Und da geht es genau um die ganz große Entscheidung, was kommt danach, wie werden die Verhältnisse sein, wird es eine Diktatur der europäischen Organe sein, daraufhin steuert sehr viel, man will das versuchen zu erzwingen, oder wird es vielleicht doch nochmal eine Chance sein eines freiheitlichen Systems, und ein freiheitliches System setzt natürlich die Unterschiedlichkeit der Völker voraus, und da müssen die politischen Kräfte gesammelt werden, um sich darauf vorzubereiten, auch mit entsprechenden Arbeiten, damit einfach etwas vorhanden ist. Sonst werden die Parteien, die uns in das Unglück hineingestürzt haben, werden sonst natürlich die Macht weiter an sich reißen und jedenfalls nicht aus der Hand geben. Sie werden neue Verfassungstexte machen, die uns allen nicht zugutekommen werden. Ich will mal ein Beispiel sagen, was ja hier auch schon angeklungen ist, für die Wirtschaft in der Republik. Da muss man mal die Frage stellen, wem gehören eigentlich die Unternehmen? Also nicht, dass sie irgendwas verwechseln. Ich vertrete mit nichts irgendeinen Sozialismus, ja, sondern ich vertrete eben eine soziale Eigentumslehre, wie sie auch in anderen Vorträgen angeklungen ist. Wem gehören denn die Unternehmen? Sie gehören zunächst den Shareholdern, also den Anteilseignern. Sie gehören aber in gewisser Weise durch ihre Rechte auch den Gläubigern der Unternehmen. Und sie gehören natürlich auch den Arbeitnehmern. Die Arbeitnehmerrechte, das Recht am Arbeitsplatz, ist in Deutschland schlecht geschützt. Es war schon mal besser. Wir müssen ja sehen, dass in den letzten 10 Jahren das Arbeitsverhältnis völlig verändert worden ist, während in den ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland, also noch bis in die 80er Jahre hinein, noch fast noch 90er, es fast unmöglich war, ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Das ging ja auch fast zu weit. Ist es jetzt ja ganz anders. Wir haben nur noch prekäre, weitestgehend prekäre Arbeitsverhältnisse. Sie wissen alle, dass die Zahlen über die Arbeitslosigkeit in keiner Weise stimmen. Nicht, dass da die Vollzeitarbeitsverhältnisse alle falsch gezählt worden sind, sondern es werden hinzugerechnet bei den grandiosen Zahlen die Teilzeitarbeitsverhältnisse, 10 Stunden, 20 Stunden, schlecht bezahlt, im zweiten Arbeitsmarkt. Wenn man das mal richtig auf den Nenner bringt und sozusagen Vollarbeitsverhältnisse zugrunde legt. Als Recheneinheit haben wir etwa 7 Millionen Arbeitslose. Da gibt es keinen Erfolg der Merkel'schen Regierung in irgendeiner Weise. Nein, es geht den Arbeitnehmern weitestgehend viel schlechter als in 60er, 70er Jahren. Sie können auf ihrem Arbeitsverhältnis keine feste Burg mehr errichten. Da können Sie kein Haus mehr finanzieren, wenn Sie da nicht ins Unglück kommen wollen, weil Sie ja jederzeit entlassen werden können. Also, aber, der wichtigste Eigentümer, in Anführungsstrichen, der Unternehmen ist das Volk. Wir leben von den Unternehmen. Und wir haben auch die Hoheit über die Unternehmen. Das sind alles Eigentumselemente. Die Hoheit üben wir aus über den Staat. Über unseren Staat. Der Staat, das sind wir. Das sind die Gesetze. Die Unternehmen müssen sich nach den Gesetzen richten. Steuern zahlen, Umweltschutz beachten, Arbeitnehmer einigermaßen tragfähig behandeln, vieles andere mehr. Aber sie können sich dem entziehen. Stichwort Nokia. Ja, man nimmt die Subventionen und zieht dann weiter, jetzt von Rumänien nach Ostasien. Also, wie es ja auch schon angesprochen wurde, dass die Unternehmen sich sozusagen herausstehlen können und den eigentlichen Eigentümer abstoßen können, wenn er ihnen nicht passt, nämlich das Volk. Es ist eine Ungeheuerlichkeit. Man muss sich mal ein bisschen Gedanken machen über das Eigentum an globalen Unternehmen. Warum nicht international agierende Unternehmen, auch gerade im Absatzinteresse, im Interesse des Austausches auch der Leistungen, aber auf keinen Fall darf man dabei die eigentlichen Eigentümer, das sind alle außer den Shareholdern, also amerikanische Pensionsfonds und Saudi-Arabien und so weiter, alle werden dabei enteignet. Das ist um der Effizienz der Unternehmen willen in gar keiner Weise möglich. Ich bestreite nicht, dass die Economies of Scale eben auch große Unternehmen erfordert. Das ist natürlich ein Kostenfaktor, aber das kann man, weiß Gott, auch anders organisieren. Die Verteilungsprinzipien sind natürlich eine zentrale Frage in einem republikanischen Wirtschaft. Und da ist ja auch schon dazu gesprochen worden. Ich darf nochmal einen Aspekt dazu sagen. Das wird ja so gut wie gar nicht in der Literatur diskutiert. Ja, in der ökonomischen Literatur. Was sind die Prinzipien der Verteilung? Und immer hat sich schon die Philosophie um diese Fragen gekümmert. Es ist ohnehin zu bedauern, dass sowohl die ökonomischen Wissenschaften als auch insbesondere die Rechtswissenschaft, schon das Wort Wissenschaft ist komisch, ja, dass die sich nicht befleißigen in einer philosophischen Grundlegung. Ja. Es bleibt aber, die Philosophie geht da völlig verloren. Man meint, das sei überhaupt nicht nötig. Die grundlegende Wissenschaft in aufgeklärten Gemeinwesen ist nun mal im Aufgeklärten nicht die Theologie, sondern die Philosophie. Und man kann keine Rechtslehre betreiben ohne Philosophie. Rechtslehre, ich sage extra Rechtslehre, ist praktische Vernunft. Und angewandte Philosophie, insofern muss man das jeweils berücksichtigen. Es gibt aber auch nur sehr wenige Philosophen, die sich mit der Gegenwart beschäftigen. Die meisten genügen sich darin, irgendwelche Klassikertexte noch einmal etwas anders zu interpretieren, als es alle anderen schon gemacht haben. Das hilft nur sehr begrenzt. Aber die Verteilungsprinzipien sind eben auf der Grundlage, ich betone, auf der Grundlage der Gleichheit. Nenne mir jemand ein anderes Prinzip, als dass zunächst im Gemeinwesen alle Menschen gleich sind. Ja, die Gleichheit in der Freiheit. Es kann kein anderes Prinzip, das irgendwie akzeptabel wäre, geben. Dass irgendwie meine Leistung ist nun mal leider nur 14 Millionen und nicht 5 Milliarden. Ja, wird Ackermann sagen. Nicht? Aber also die Gleichheit, und auf der Grundlage muss man aber differenzieren, das kann nicht genügen, das führt in reinen Sozialismus, der gescheitert ist und der immer zum Scheitern verurteilt ist, danach nach dem Bedarf es zu verteilen. Manch einer braucht mehr als ein anderer, weil er im Rollstuhl sitzt beispielsweise oder bedarf eben irgendeiner Betreuung gegebenenfalls, das muss berücksichtigt werden. Und dann weiterhin die Leistung. Ich will jetzt nicht vortragen, wie Leistung gemessen wird. Wir haben da hinreichende Maßstäbe, hinreichende Orientierungsmöglichkeiten, um die Leistung festzulegen. Ich vertrete die These, lass mich dafür zerreißen. Es muss niemand mehr verdienen als das Zehnfache des Durchschnittseinkommens. Ja, es ist eine Formel. Wenn Sie sagen neunfach oder elffach, oder auch nur dreifach, habe ich kein Problem. Die Realität liegt bei dreifach. Es sind nur die Ausreißer, die Ausbeuter, die das Hundertfache verdienen. Also Leistung nach gewissen Maßstäben. Und natürlich muss das Eigentum berücksichtigt werden. Schon wegen des Erbrechts. Das ist sicherlich ein sehr großes Problem. Aber da brauchen wir natürlich auch die entsprechenden Erbschaftssteuern. Ich will darauf nicht näher eingehen. Und natürlich muss auch der Gewinn ins Recht gesetzt werden, in begrenztem Umfang, weil wir haben nun mal eine Marktwirtschaft, ein Marktprinzip, das man nicht übertreiben darf. Das Marktprinzip ist ich bin völlig gegen Marktfundamentalismus, à la Friedman, ist ein Effizienzprinzip auch. Wenn der Markt richtig gesteuert wird durch das Gesetz, durch den Staat, das ist von allergrößter Bedeutung. Und das heißt, letzten Endes muss die Verteilung sich orientieren an dem alten aristotelischen Prinzip des Mittleren. Ja, das große Prinzip des Mittleren, das haben alle großen Denker übernommen, insbesondere Rousseau, Montesquieu und ich erwähne es nochmal als Protestant, der ich nun mal bin, die katholische Soziallehre. Wenn Sie mal die katholische Soziallehre, die gerade Quadragesimo Anno, also von 39, studieren, und die ja übernommen wurde von den neueren Päpsten, dann ist die völlig in Ordnung. Übrigens ist da viel deutsche Überlegung eingeflossen. Weder Kapitalismus noch Sozialismus sind die Lösung, sondern das Mittlere, auch die mittlere Verteilung. Die Republik, sagt Montesquieu, verlangt das mittlere Einkommen für alle. Die großen Aufklärer sollte man noch wieder studieren. Noch eine Bemerkung, ich habe ja noch viel Zeit, denke ich, zu einer der Großideologien, unter denen wir leiden und leben, die, also, weil es ja so ein tolles Wort sind, es ist ja immer auch die Umwertung der Werte, die Wortverdrehungen, die benutzt werden. Die Spin-Doctors sind da ganz schön eifrig und ganz erfolgreich. Aber ein großes Wort ist auch Freihandel. Die Freihandelsideologie. Davon stimmt natürlich kein Wort. Ja, aber die Weltwirtschaftsordnung wird eben gesteuert und ist gesteuert von der Freihandelsideologie, dieser Marktfundamentalismus, und der zum Wettbewerbsreligion führt, der wird ja gerade so begründet, wir brauchen den Freihandel, der macht alle reicher. Das Gegenteil ist ja nun explizit zu beobachten, der Freihandel macht reicher, aber nur sehr wenige. Ja, die meisten Menschen werden ärmer in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, weniger und natürlich insbesondere in Asien, in Entwicklungsländern. Da mag zwar Arbeit bestehen, aber das ist in Wirklichkeit Sklavenarbeit. Das muss man schlicht und einfach sehen. Also es ist ja auch untersucht, dass da in Wirklichkeit die Menschen ärmer werden. Die Voraussetzungen der großen Freihandelslehre von Ricardo, von Adam Smith, und anderen, die dem gefolgt sind, liegen ja überhaupt nicht vor. Ja? Eine Freihandelslehre, und jetzt hat es auch nochmal der Nobelpreisträger Stieglitz sehr gut herausgestellt, und natürlich sogar der neoliberale Paul Krugman, alle Nobelpreise, ja klar, die suchen ja immer mühsam nach einem Nobelpreisträger. So leicht ist ja keiner zu finden, so viel gibt es ja gar nicht. Ja? Ich meine, das Erste, was er machen sollte, ist den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften abschaffen. Ich bin... Das ist ja eine reine Peinlichkeit. Entweder bestimmt Friedman, wie es ist, oder vorher war Schumpeter. Ja, ich bin heilfroh, dass es sowas nicht für Rechtslehre gibt. Also da ist man ein Stück freier auf diese Weise. Ich kenne auch gute Freunde, die gerne den Nobelpreis hätten. Also naja, das muss nicht unbedingt sein. Also die Voraussetzung der komparativen Vorteile, so ein Schlagwort aus der Freihandelslehre, alle haben Vorteile. Komparativer Vorteil ist die volle Auslastung der Ressourcen. Ja, das hat ja gerade Ricardo vorgeführt, aber Deutschland hat seine Ressourcen in keiner Weise ausgelastet. Wir haben unsere Ressourcen vielleicht zu 3/4 ausgelastet. Wir haben große Arbeitslosigkeit, insbesondere auch muss der Faktor Arbeit ausgenutzt sein, voll und ganz, und natürlich auch Kapital und so weiter. Das muss ich jetzt nicht vorführen. Davon kann gar keine Rede sein. Es gibt nur absolute Vorteile. Absolute Vorteile, insbesondere der Billiglohnländer und auch andere, die natürlich mit Freihandel überhaupt nichts zu tun haben. Aber wenn Sie die Verträge angucken, die europarechtlichen Verträge, gerade den Lissabon-Vertrag und natürlich erst recht die WTO, das Leitprinzip ist explizit wieder verstärkt die Freihandelsideologie, ja, obwohl die Voraussetzungen in gar keiner Weise vorliegen. Es ist, ich folge da Liszt, ja, also ich höre auch gerne den Komponisten Franz Liszt, wenn meine Tochter den spielt. Das ist ihr Lieblingskomponist. Ich meine jetzt Friedrich Liszt, den Ökonomen aus der frühen zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Franz Liszt hat das am besten alles beschrieben. Ein mittlerer Weg, ein Weg der praktischen Vernunft zwischen Schutz und Freihandel ist richtig. Man muss genau die Situation des einzelnen Landes betrachten und durch Verträge das im Einzelnen regeln. Der sogenannte Exportweltmeister hat überhaupt keinen Einfluss auf die völkerrechtlichen Wirtschaftsverträge. Wir schließen die Verträge nicht, sondern schließt die Kommission, die Europäische Union. Wir haben da den Einfluss, den wir auf die Kommission haben, also sozusagen gar keinen Einfluss, dass nun gerade Deutschland sich gefallen lassen muss, eben Wirtschaftsverträge internationaler Art, die von den Interessen der exportschwachen Nationen bestimmt sind, ist ja völlig unfassbar. Wir haben da überhaupt gar keine Rechte mehr. Es ist eine ausschließliche, jetzt nach dem Lissabon-Vertrag, eine ausschließliche Befugnis der Union, die Freihandel zu verwalten, also die entsprechenden Handelsverträge, wie es heißt, eben zu schließen. Also nein, jedes Land muss genau abwägen zwischen Schutz und Freihandel. Griechenland beispielsweise bedarf unbedingt des Schutzes. Der Schutz ist, ich sage es mal ganz unfreundlich, wie es ja auch witzigerweise Frankreich gefordert hat, Frau Lagarde, vor deutschen Importen. Ja? Wenn Griechenland irgendwie eine Chance haben soll, da ist Ihr Vorschlag auch sehr bedenkenswert. Da muss ich aber jetzt nochmal drüber nachdenken, mit diesem fließenden Geld. Kann Griechenland natürlich null Chancen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, wenn die Wirtschaft, die schwache Wirtschaft Griechenlands nicht geschützt wird. Durch Zölle. Ja, also vielleicht würde sogar Griechenland eine Automobilindustrie entwickeln, wenn es nicht also problemlos wäre, die deutschen Automobile dahin zu liefern und die deutschen Maschinen sonst und die deutschen Panzer und was auch immer. Nur dann hat das Land eine Chance. Dazu gehört natürlich Eigenständigkeit der Währung. Die Kombination von Währungsunion und Binnenmarkt ist für schwache Volkswirtschaften verheerend. Es ist ein ökonomisches Gesetz, dass die Schwachen in einem gemeinsamen Markt immer schwächer werden, die Starken immer stärker werden. Ja, und das ist ja genau so. Und wir meinen, wir seien Exportweltmeister und loben uns deswegen. Nur andersrum muss man sagen, ebenso groß ist die Lebenslüge, dass Deutschland durch den Export wesentlich profitiere und dass wir die größten Nutznießer der Währungsunion sind. Die Schäden, Dieter Spätmann hat das sehr gut berechnet, belaufen sich für Deutschland auf unermessliche Summen. Auch Werner Sinn ist dem ja weitgehend gefolgt. Dieter Spätmann berechnet das mit 6, 7, 8, 9% des Bruttosozialprodukts im Jahr, wenn man alle Aspekte, auch die wenig sichtbaren, Tage 2, Stichwort, Aspekte und andere mit einberechnet. Also nicht nur, dass wir ganz erhebliche Nachteile hatten und 10 Jahre lang einen schweren Investitionsrückstand hatten. Ja, wir hatten in diesem Jahr eine Konjunktur, nur aus einem Grunde, weil zum Teil Investitionen nachgeholt wurden, weil man in diesen Ländern nicht mehr investieren kann, weil einfach die Kredite sehr unsicher geworden sind, ist jetzt das Kapital zurückgeflossen, sucht Anlagemöglichkeiten, findet welche in Deutschland und deswegen haben wir eine Investitionskonjunktur, hatten aber 10 Jahre lang einen schweren Rückstand, also schon deswegen keine Vorteile. Im Übrigen muss man ja die ganz schlichte Sache machen, dem Export steht der Import gegenüber und da unsere Produkte normalerweise eben Produkte aus Zulieferteilen sind, die importiert werden, kommt es einzig und allein auf die Stückkosten an und die Stückkosten sind in den letzten Jahren in der Eurozeit in Deutschland nicht gewachsen. Nicht gewachsen. Sie sind in Griechenland etwa und Italien und so weiter ganz erheblich gewachsen durch die Lohnzuwächse, also über 40%. Da liegt der Hase im Pfeffer. Also dass Deutschland Vorteile hat. Ganz im Gegenteil, die deutsche Bevölkerung, wir alle, haben nach unseren Berechnungen etwa einen Kaufkraftnachteil von 50% dessen, was wir jetzt haben. Also wir müssten 150% Einkommen haben im Schnitt gegenüber den jetzigen Verhältnissen, hätten eine ganz andere Kaufkraft auf diese Weise und damit natürlich auch einen anderen Wohlstand. Es ist auch noch natürlich schon angesprochen von Herrn Berger insbesondere zu sagen, auch der Wettbewerb, was man so als weltweiten Wettbewerb bezeichnet, hat natürlich mit Wettbewerb nichts zu tun. Ja, es ist ein Krieg aller gegen aller. Und insbesondere der Krieg ist ein Krieg, ein Wirtschaftskrieg, sofort, ein Wirtschaftskrieg, der da geführt wird von denen, die über die Kapitalien verfügen. Wettbewerb, im Rechtssinne jedenfalls, setzt voraus eine wohlgeordnete Verhältnisse, in denen nicht einer den anderen ausbeuten kann. Das ist kein Wettbewerb. Also Wettbewerb setzt voraus, wie auch im Sport im Übrigen, die Chancengleichheit. Ja? Es ist kein Wettbewerb, wenn einer beim 100-Meter-Lauf 20 Meter Vorsprung kriegt. Ja, selbst wenn er gegen Usain Bolt läuft, ja, da könnte er vielleicht noch ausgleichen, Usain Bolt. Aber das Wettbewerb setzt Chancengleichheit voraus. Ja, Chancengleichheit am Markt, davon kann natürlich überhaupt keine Rede sein in den Wirtschaftsverhältnissen dieser Welt. Nein, wir streben an in der Europäischen Union das, was jeder Bundesstaat anstrebt, jeder Bundesstaat, die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse. Im ganzen Bundesgebiet, also in der ganzen Europäischen Union. Nur, es wird so nicht kommen. Das setzt etwas voraus. Gelebte Solidarität. Ja, davon kann überhaupt gar keine Rede sein. Die kriegen wir gerade mal so in Deutschland hin, aber nicht europaweit, sondern die Triebkräfte für die Politik, die konkret gemacht wird, die Euro-Rettungspolitik, ist beggar your neighbor, nichts anderes, den anderen ausnutzen. Das ist seit langer Zeit, spätestens seit dem Maastricht-Vertrag, die entscheidende Triebkraft der europäischen Integration. Das ist kein Rechtsprinzip. So kann man das nicht leben. Es wird die Europolitik als Hebel wird Europa zerstören. Europa, ich kämpfe und setze mich ein für ein europäisches Europa. L'Europe d'État, ein Europa der Völker, den Republikanismus freier Staaten, nennt das Kant, also eine Republik der Republiken, in dem die Grundprinzipien der Aufklärung gewahrt werden, nämlich Freiheit und Recht. Und das heißt auch gleichzeitig Demokratie und Sozialstaat. Genau darum geht es, und ein gutes Miteinander der Völker und nicht mehr. In der knappen Zeit, das ist ja nur eine kurze Skizze gewesen, das kann man alles genauer angucken. Habe ja auch einige Schriften da gemacht. In meinem Internetauftritt, also Homepage, kann man die alle sehen, sind die aufgeführt. Ich sage nur, was nötig ist, und es klang schon in den Vorträgen auch sonst an: Wir brauchen eine Revolution. Ja? Gegen den Staatsstreich der politischen Klasse, der gerade stattfindet, müssen wir eine Revolution setzen. Und was heißt Revolution? Richtigerweise, Revolution heißt Befreiung zum Recht. So ist Revolution immer verstanden worden. Revolution heißt Befreiung zum Recht. Und das muss uns gelingen. Und da bin ich Herrn Popp und seinen Mitstreitern sehr dankbar, dass sie hier solche großartigen Veranstaltungen organisieren. Und wir haben das Recht dazu. Wir haben das Recht, denn längst sind wir in der Widerstandslage des Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. In jedem Prozess habe ich das Grundrecht auf Widerstand vorgetragen. Ich lebe noch, ich darf noch reden. Ja, es ist einfach so, jeder Deutsche hat das Recht und die sittliche Pflicht, diese Ordnung, die Ordnung des Grundgesetzes, das heißt die Kernprinzipien der Verfassung, zu verteidigen, gegen den, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen. Diese Ordnung wird Schritt für Schritt, in großen Eilschritten im Augenblick, zu beseitigen versucht. Wir haben also das Recht zum Widerstand. Das ist identisch mit Revolution. Und ich bin allerdings dafür, weil ich so ein bisschen, ich war nicht bei der Bundeswehr, weil ich Berliner bin, hat man vielleicht gehört. Leider hätte ich mich bei einer Freiwilligen gemeldet, habe mich dann für was Schlechteres entschieden, nämlich Recht zu studieren, nach Mathematik. Ich bin allerdings, muss ich sagen, ich denke, da teile ich die Auffassung hier der anderen, für den Weg Gandhi. Ja? Intelligente Wege Gandhis. Ich bin nicht für den Weg Kalaschnikow. Ja? Das möchte ich niemandem antun. Und man muss auch das rechte Maß, das Grundprinzip des Rechts ist das rechte Maß, wahren in seinem Widerstand. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Universeller Täuschung ist das Erzählen der Wahrheit ein revolutionärer Akt.
Wenn sich zeigt, dass Probleme, die mit den herkömmlichen Methoden weder verstanden noch gelöst werden können.
Geld vermehrt sich nicht von selbst, Geld arbeitet nicht, nur Menschen arbeiten.
Also ich habe nicht einmal gegen Europa gekämpft, sondern immer für das Recht.
Hier liegen aus meiner Sicht die Schlüssel für eine komplette Erneuerung der Gesellschaft, die so dringend nötig ist.
In einer geldgesteuerten Scheindemokratie steht das Finanzsystem über dem Recht.
Wer regiert eigentlich? Die Bundesregierung? Die Banken oder Brüssel?